Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Die Themen.
Die Delegation der Geschäftsprüfungskommission kritisiert den Bundesrat. Die TINA-Akten hätten nicht zerstört werden dürfen. Der ehemalige Chef der Deutschen Post gesteht vor Gericht, rund 1 Million Euro Steuern hinterzogen zu haben. Der US-Softwarehersteller Microsoft will 5000 Stellen streichen. Der US-Senat hat Hillary Clinton als Außenministerin bestätigt. Damit ist der Weg auch frei für den neuen Nahostgesandten George Mitchell. Wir stellen ihn vor. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Deutliche Kritik aus dem Parlament an der Regierung. Die TINA-Akten hätten also nicht vernichtet werden dürfen. Diese Akten enthielten geheime Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Bau von Atombomben von Bedeutung sind. Sie waren im Strafverfahren gegen die Familie TINA beschlagnahmt worden. Offenbar auf Druck der USA beschloss der Bundesrat später deren Vernichtung. Geraldine Eicher erläutert, worum es geht.
Die Kritik am Bundesrat ist harsch. Die Vernichtung des gesamten Aktenbestandes in einem laufenden Verfahren sei unverhältnismäßig gewesen. Ein Staat wie die Schweiz könne brisante Akten sicher aufbewahren, sagte Claude Janiak, Präsident der zuständigen Geschäftsprüfungsdelegation.
Es gehört zum Kernbereich der Souveränität eines Staates, dass er dies kann.
Die Kritik geht vorab an den Bundesrat als Kollegium. Der Gesamtbundesrat habe sich zu wenig um die Angelegenheit gekümmert, habe die Gesamtsicht verloren.
Das Fehlen einer langfristigen Strategie führte dazu, dass der Bundesrat sich gezwungen sah, die Akten vor Abschluss des Strafverfahrens zu vernichten.
Alternativen zur Vernichtung habe die Schweiz nicht ernsthaft geprüft, auch nicht die Übergabe der Akten an einen Drittstaat. Der Bundesrat habe es vorgezogen, den Forderungen der USA zu entsprechen und die Akten zu vernichten. Der Bundesrat und das Bundesgericht können bis Juni Stellung zum Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation beziehen.
Wir kommen auf diese deutliche Kritik aus dem Parlament an die Adresse der Regierung und auf ihre Bedeutung gleich zurück, und zwar nach dem Nachrichtenüberblick mit Philipp Böckler.
Der ehemalige Chef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel, hat gestanden, Steuern in Höhe von knapp 1 Million Euro hinterzogen zu haben. Vor dem Landgericht Bochum gab Zumwinkel zu, Gelder über eine Stiftung in Liechtenstein am Fiskus vorbeigeschmuggelt zu haben. Die deutsche Justiz ermittelt derzeit in Hunderten von Fällen wegen Steuerhinterziehung über Stiftungen im Fürstentum. Der neue US-Präsident Barack Obama hat weitere Entscheide gefällt, die mit der Politik seines Vorgängers George Bush brechen. So hat Obama definitiv die Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba angeordnet. Die Schließung soll spätestens in einem Jahr umgesetzt sein. An seinem zweiten vollen Amtstag verfügte außerdem ein Verbot von Folterverhörmethoden. Die SBB war im vergangenen Jahr ein bisschen unpünktlicher als im Vorjahr. Gründe für die Verspätungen waren laut SBB der frühe Wintereinbruch und technische Störungen. Dennoch hat die SBB ihr Ziel erreicht. Fast 96% aller Züge waren im letzten Jahr mit weniger als 5 Minuten Verspätung unterwegs. Die Vorgabe war, dass mindestens 95% aller Züge pünktlich sind. Mehr Geschwindigkeitskontrollen führen zu weniger Unfällen. Dieses Fazit zieht die Baselbieter Polizei. Im Kanton Basel-Land sind die Verkehrsunfälle deutlich zurückgegangen, seit die Polizei mehr Tempokontrollen durchführt. In 10 Jahren haben sich die Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit halbiert. Der größte Softwarehersteller Microsoft streicht weltweit rund 5000 Stellen. Microsoft begründet diesen Schritt mit der schwierigen Weltwirtschaft, dem schwächelnden PC-Markt und dem Trend zu billigen Notebooks. Unternehmenschef Steve Ballmer kündigt an, die Stellen innerhalb der kommenden 18 Monate zu streichen. 1400 Stellen würden sofort wegfallen. Mit den Maßnahmen will Microsoft $1,5 Milliarden einsparen. Im letzten Quartal ist der Gewinn um 11% eingebrochen. Der Kurzfilm «Auf der Strecke» des Schweizers Reto Gaffi ist für die diesjährigen Oscars nominiert. Der 30-minütige Film gewann letztes Jahr zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, zum Beispiel den Schweizer Filmpreis und den Studenten-Oscar. Anwärter auf den Hauptpreis als bester Film sind unter anderem «Der seltsame Fall des Benjamin Button», «Slumdog Millionaire» sowie die Verfilmung des Bestsellers «Der Vorleser». Die Oscars werden in der Nacht auf den 23. Februar in Los Angeles verliehen. Nach dem schweren Sturz beim Abfahrtstraining in Kitzbühel hat der Skifahrer Daniel Albrecht gemäß erster Diagnose ein Schädelhirntrauma und eine Gehirnblutung erlitten. Albrecht befindet sich bis mindestens morgen Nachmittag in einem künstlichen Koma. Rennarzt Helmut Obermoser.
Daniel Albrecht geht es den Umständen entsprechend sehr gut und liegt jetzt in Innsbruck. Und da ist er bestens versorgt. Und die Leute haben gesagt, dass er natürlich außer Lebensgefahr ist. Und sein Zustand ist sehr stabil. Man kann auf jeden Fall durchatmen. Und so wie es aussieht, werden keine bleibenden Schäden zurückbleiben.
Der 25er stürzte beim Zielsprung mit einem Tempo von fast 140 Kilometern pro Stunde. Er blieb bewusstlos liegen und wurde anschließend ins Spital von St. Johann geflogen. Dort erwachte er kurz aus der Bewusstlosigkeit und wurde anschließend in ein künstliches Koma versetzt. Albrecht befindet sich zurzeit in der neurologischen Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck zu weiteren Abklärungen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.329 Punkten, ein Plus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.989 Punkten, das entspricht einem Minus von 2,9%. Der Euro wird zu 1.4944 gehandelt und der Dollar zu 1.1538. Das Wetter bis morgen Freitagabend. Am Abend und in der Nacht werden die Wolken von Westen her dichter und es fällt etwas Regen oder Schnee. Achtung, örtlich muss mit Glatteis gerechnet werden. In der Höhe kommt stürmischer Südwestwind auf. Morgen ist es grau, windig und besonders im Westen sehr nass. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf 1000 Meter ab. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 9 Grad. Im Süden fällt morgen Schnee, zum Teil bis in tiefe Lagen, bei Höchstwerten um 4 Grad. Am Samstag bleibt es noch meist trüb und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter. Am Sonntag scheint zeitweise die Sonne bei 3 Grad im Norden und 7 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Fehler, sagt die Geschäftsprüfungsdelegation. Die Zerstörung der Atomakten Tena sei unverhältnismäßig gewesen. Ihr Bericht im Einzelnen und seine Bedeutung im Besonderen. Der Prozess, der Steuerflüchtlingen in Deutschland das Gruseln beibringen soll. Der Mann, der für Obama ein Wunder im Nahen Osten erreichen soll. Er hat für Clinton schon eins in Irland geschafft. Die Allianz, die im Kongo etwas Ordnung schaffen soll. Die Schweizer Spinnereiindustrie, die verschwindet und damit viel Know-how abwickelt. China, das im letzten Quartal 7% Wachstum schafft. Das klingt gut, aber es ist zu wenig. Schließlich minus 20 Grad und die Heizrechnung ist dreimal so hoch wie der Lohn. Die Ausgangslage für einen größeren regionalen Konflikt in Zentralasien. Das Dossier vom Toktogulsee im Echo der Zeit. Die Atomschmuggelaffäre um die Schweizer Familie Tinner ist um ein Kapitel reicher. Geschrieben hat es diesmal die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte. Hauptakteur ist der Bundesrat und der kommt schlecht weg. Zur Erinnerung, im November 2007 hatte der Bundesrat beschlossen, brisante Akten in der Affäre vernichten zu lassen. Dieser Entscheid sei ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Justiz gewesen, sagt, wie gehört, diese Geschäftsprüfungsdelegation. Weitere Einzelheiten jetzt zuerst von Rudi Meder.
Das Urteil der Geschäftsprüfungsdelegation ist hart. Der Bundesrat habe mit der Aktenvernichtung unverhältnismäßig gehandelt und das Notrecht zur Rechtfertigung sei eine sehr zweifelhafte Rechtsgrundlage. Kommissionsmitglied Hans-Rudi Stadler.
Für uns war es schwer nachvollziehbar, hier irgendwo eine schwere Störung der inneren und äußeren Sicherheit zu sehen. Deshalb ist es für uns nicht so nachvollziehbar, dass sich der Bundesrat auf diesen Notartikel beruft.
Das Departement Blocher habe während 16 Monaten gewusst, dass bei der Untersuchung Tinner sensible Dokumente wie Atomwaffenbaupläne beschlagnahmt worden seien. Doch unternommen habe der Bundesrat nichts. Nicht einmal der Sicherheitsausschuss des Bundesrats sei zusammengetreten, der Sicherheitsausschuss, der bei einer besonderen Bedrohungslage die Führung übernehmen müsste. Der Bundesrat habe nie die Übersicht über das Geschäft gehabt und sei von Blocher auch nur häppchenweise informiert worden. Im Bericht heißt es, der Bundesrat habe amerikanischen Forderungen entsprochen. Bedeutet das im Klartext, er hat sich einfach dem Druck der Amerikaner gebeugt, die nicht wollten, dass Einzelheiten der Zusammenarbeit der Tinners mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA bekannt würden. Der Präsident der Delegation, Claude Janiak.
Es ist sicher Druck ausgeübt worden, das ist offensichtlich. Das lesen Sie im Bericht. Und allein schon die Tatsache, dass bei allen bilateralen Kontakten, die in diesen Jahren bestanden haben zwischen Vertretern dieser beiden Staaten, das ein Thema war und das auf die Traktandenliste genommen werden musste.
Allerdings, auch die Kommission findet, sensible nukleartechnische Daten könnten nicht auf unbestimmte Zeit in der Schweiz aufbewahrt werden. Aber, so Hans-Rudi Stadler,
es wäre aber verhältnismäßig gewesen, diese Akten aufzubewahren, bis das Strafverfahren abgeschlossen gewesen wäre.
Aber, so die Kommission, der Bundesrat habe noch in einer zweiten Hinsicht unverhältnismäßig gehandelt. Statt nur die sensiblen Daten zu vernichten, habe er gleich sämtliche Akten vernichtet. Der Bundesrat habe so die Souveränität der Schweiz schlecht verteidigt, sagen Kommissionspräsident Janiak und auch Hans-Rudi Stadler.
Zu einem souveränen Staat gehört, dass man auch sensible Akten sicher aufbewahren kann.
Die Kritik ist eine Kritik an Bundesrat Blocher, doch nicht nur Claude Janiak.
Wenn eine Entscheidung von derart großer Tragweite getroffen wird, wenn also die Notbestimmungen der Bundesverfassung bemüht werden, dann kann niemand, der Mitglied der Regierung ist, auch wenn er nicht federführend dabei ist und wenn er auch nicht Mitglied des Sicherheitsausschusses ist, sich da irgendwie mildernde Umstände für sich geltend machen. Nein, da muss das Kollegium funktionieren.
Die Schelte an Bundesrat Blocher ist also eine Schelte auch am Gesamtbundesrat. Als Ganzes, so die Schlussfolgerung der parlamentarischen Aufseher, hat die Landesregierung in der Frage Tinner versagt.
Rudi Mäder mit Einzelheiten über eine ziemlich vielschichtige Angelegenheit. Was hat das alles zu bedeuten? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat die Geschichte verfolgt. Er sitzt jetzt im Studio im Medienzentrum des Parlaments. Wenn Sie sich das alles anhören, Philipp Burkhardt, was ist für Sie der springende Punkt bei all dem?
Also am gravierendsten ist wohl, was mein Kollege Rudi Mäder eben erwähnt hat, der Bundesrat hat als Gesamtbehörde versagt und das muss doch zu denken geben. Die Regierung habe ihre Verantwortung als oberste leitende Behörde zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen. Sie habe nie nachgefragt oder irgendeine Strategie entwickelt, schreibt die Geschäftsprüfungsdelegation. Der Bundesrat habe sich immer nur punktuell mit dem Fall Tinner befasst und damit zunehmend an Handlungsfreiheit verloren. Man muss bedenken, 16 Monate hat man ins Land verstreichen lassen, ohne irgendein Konzept zu erarbeiten, was mit dem brisanten Aktenmaterial passieren soll. Und dann wurde im Hauruck-Verfahren plötzlich der Notstand ausgerufen und der Artikel, der entsprechende in der Bundesverfassung bemüht, um das Material vernichten zu lassen, im Wissen darum, dass ein laufendes Ermittlungsverfahren dann eingestellt werden muss. Und niemand im Bundesrat hat offensichtlich genauer wissen wollen, wieso diese Vernichtung eigentlich nötig ist.
Dass es ein Hauruck-Verfahren gebraucht hat, hat, wie Sie sagen, bedeutet oder die Ursache darin gehabt, dass man keine Strategie gehabt hat. Da hätte es ja ein federführendes Departement auch gegeben. Schließlich kam dann der Hauruck-Akt und zwar heißt es auf Druck der USA. War das wirklich ausschlaggebend dann?
Das belegt der Bericht jetzt. Der Druck der USA war enorm. Der damalige Justizminister Christoph Blocher wurde von den Amerikanern mehrmals persönlich bearbeitet. Sogar die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice hat sich persönlich eingeschaltet. Die Frage ist bloß, was die USA mit diesem Druck eigentlich bezwecken wollten. Da enthält der Bericht etwas widersprüchliche Angaben. Mal wird ein Antrag vom damaligen Bundesrat Blocher zitiert, die USA hätten auf einer integralen Vernichtung der Akten beharrt, wörtlich. An einem anderen Ort hingegen heißt es, die USA wären auch bereit gewesen, die Akten selber zu übernehmen, statt sie vernichten zu lassen. Oder sie wären sogar einverstanden gewesen, wenn die Schweiz das brisante Material einem anderen dritten Staat, einem Kernwaffenstaat, zur Aufbewahrung übergeben hätte. Auf jeden Fall bleibt auch nach dem heutigen Bericht etwas schleierhaft, was denn eigentlich das Motiv des Bundesrates gewesen ist, das gesamte Material, also auch weniger brisante Akten, verschwinden zu lassen. Und das übrigens am Parlament vorbei, das hätte informiert werden müssen und es nicht geworden ist.
Darauf kommen wir gleich noch. Zuerst noch das Verschwinden lassen der Akten selber. Das Verfahren gegen die Tinners läuft ja immer noch. Kann das überhaupt noch geführt werden ohne diese Akten oder sind die für das Verfahren, für den Straftatbestand selber gar nicht so relevant?
Tja, die Akten sind weg und das macht das Verfahren natürlich nicht einfacher. Die Anwälte der beschuldigten Familie Tinner können jetzt natürlich geltend machen. In den vernichtenden Akten hätten sich Materialien befunden, die zur Entlastung ihrer Mandanten hätten beitragen können. Der eidgenössische Untersuchungsrichter, der mit der ganzen Sache betraut ist, hat inzwischen versucht, das Beweismaterial bzw. Kopien davon irgendwie wieder zu beschaffen. Und da macht der Bericht jetzt eine ziemlich pikante Enthüllung. Der Direktor des Bundesamtes für Polizei hat das nämlich explizit untersagt. Und seine Chefin, Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, sei damit einverstanden gewesen. Sie, die eigentlich immer betont hat, sie werde dafür sorgen, dass trotzdem noch ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt werden könne. Die Geschäftsprüfungsdelegation findet das wörtlich, wie sie im Bericht schreibt, unter rechtlichen Gesichtspunkten bedenklich.
Es ist noch ein anderer Aspekt enthalten. Es heißt, von jetzt an müssten sämtliche geheimen Beschlüsse der Delegation vorgelegt werden. Da stellt sich die Frage, war denn das bisher nicht der Fall?
Also dazu muss man ganz klar festhalten, es war nicht einfach dem Bundesrat überlassen, was er nun der Geschäftsprüfungsdelegation sagen will und was nicht. Das Parlamentsgesetz schreibt nämlich unmissverständlich, ich zitiere, den Delegationen der Aufsichtskommission dürfen keine Informationen vorenthalten werden. Der Bundesrat hat also ganz klar gegen das Gesetz verstoßen, wenn er nicht sagt, dass er diese Akten vernichten lässt. Die Delegation verlangt jetzt ein Konzept, wie der Bundesrat künftig sicherstellen will, dass die Delegation auch tatsächlich über geheime Bundesratsbeschlüsse informiert wird. Für den Bundesrat ist eine solche Forderung eigentlich ziemlich peinlich.
Ein Fall, der wahrscheinlich noch weiter zu reden geben wird. Erläuterungen von Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Nach Deutschland. 2001 das große Bundesverdienstkreuz. 2003 Manager des Jahres. 2007 der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser Mann war ein Top-Manager und eine Stütze der Gesellschaft. Und dann das. Klaus Zumwinkel, der Chef der Deutschen Post, wird vergangenen Februar vor laufenden Kameras festgenommen. Vorwurf Steuerbetrug. Millionenweise Euros undeklariert in Liechtenstein. Ursula Hürzeles Bericht vom heutigen Prozessauftakt.
Klaus Zumwinkel redete heute nicht lange um den heißen Brei herum. Ja, sagte er vor Gericht, ja, er habe über eine Stiftung in Liechtenstein rund 970.000 Euro Steuern hinterzogen und er entschuldige sich dafür, es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. Mit diesem klaren Geständnis will der 65-jährige ehemalige Postchef reinen Tisch machen. Doch als raffgierigen Manager will er sich nicht abstempeln lassen. So verwies Zumwinkel darauf, dass er die Post vom defizitären Betrieb zum größten Logistikkonzern der Welt umgebaut und damit dem Staat zu Milliardeneinnahmen verholfen habe. Tatsächlich galt Klaus Zumwinkel bis zu seiner Festnahme als ausgesprochen fähiger und integrer Manager, ein Mann, der auch von seinen Mitarbeitern hoch geschätzt wurde. Jetzt aber in Bochum ist der Riese von der Post ein Angeklagter wie jeder andere auch. Gleich zu Beginn der Verhandlung machte der Vorsitzende Richter jedenfalls klar, dass es im Voraus keinerlei Absprachen über das Strafmaß gegeben habe. Genau dies hatten verschiedene Zeitungen letzte Woche verbreitet und damit energische Proteste gegen die vermeintliche Sonderbehandlung des ehemaligen Konzernchefs ausgelöst. Damit ist völlig offen, ob Klaus Zumwinkel wegen seines Vergehens ins Gefängnis muss oder er, wie erwartet, mit einer Bewährungsstrafe und einer hohen Geldbuße davonkommt. Zumwinkel ist der prominenteste Steuersünder, der den deutschen Behörden in den letzten Jahren ins Netz ging. Auf die Schliche kamen sie ihm allerdings nur, weil ein ehemaliger Bankangestellter bei der LTG in Liechtenstein hunderte von Kundendaten gestohlen und sie danach an den deutschen Geheimdienst verkauft hatte. Seither sind die Fahnder quer durchs Land unterwegs und oft genug werden sie fündig. Die sogenannte Liechtenstein-Affäre hat eine Lawine ausgelöst. In 480 Fällen von Steuerhinterziehung wird derzeit ermittelt. Rund 100 Personen hatten sich bereits früher aus Angst vor einem Skandal freiwillig bei den Behörden angezeigt. Denn die Botschaft ist klar. Deutschlands Politiker wollen nicht mehr länger hinnehmen, dass jedes Jahr Milliarden am Fiskus vorbei ins Ausland geschleust werden.
Ursula Hürzler in Berlin über den Beginn des Zumwinkel-Prozesses. Jetzt ist es offiziell und definitiv. Hillary Clinton ist US-Außenministerin. Damit kann jetzt auch folgen, was schon länger vorgesehen ist, nämlich die Ernennung von George Mitchell zum Sonderbeauftragten der US-Regierung für den Nahen Osten. Wer im Nahen Osten etwas erreichen will, muss mehr oder weniger ein Wunder schaffen. George Mitchell hat da Erfahrung. Er hat das in Irland schon einmal hinbekommen. Martin Alliot hat ihn damals beobachtet und er meint, die Lehren von damals könnten jetzt nützlich sein.
The absence of trust and the presumption of bad faith that exists between the communities in Northern Ireland and includes the political leaders.
Fehlendes Vertrauen und die gegenseitige Unterstellung von bösem Willen kennzeichneten die Beziehungen zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland, einschließlich ihrer Politiker, sagte der amerikanische Vermittler George Mitchell, als er den Auftrag akzeptierte, Friedensverhandlungen in Nordirland zu leiten, die im Herbst 1997 begannen. Erstmals durfte auch Sinn Féin, eine politische Partei, die aus der irisch-republikanischen Armee herausgewachsen war, teilnehmen. Der Weg an den Tisch war lang gewesen und sollte längst nicht abgeschlossen sein. Es dauerte nochmals, bis George Mitchell am 10. April 1998, einem Karfreitag, verkünden konnte:
I'm pleased to announce that the two governments and the political parties of Northern Ireland have reached agreement.
Die britische und die irische Regierung hätten sich mit den politischen Parteien Nordirlands auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die Ausgrenzung Sinn Féins hatte nicht funktioniert, wohl aber die Verlockungen demokratischer Politik. Denn verhandeln heißt ja auch Verantwortung übernehmen, was Sinn Féin vorher nie hatte tun müssen. Tony Blair, eine der Hebammen dieses Prozesses und gegenwärtig passenderweise Nahostbeauftragter, ist überzeugt, dass Nordirland auch Lektionen für andere Friedensprozesse birgt.
I think there are lessons here for reconciliation between people. There are lessons that apply everywhere.
Nordirland zeigt, dass gewalttätige Organisationen eine klare Perspektive brauchen, dass friedliche politische Methoden auch zum Ziel führen könnten. Alle Beteiligten brauchen überdies viel Geduld. Weder das eine noch das andere wurde Hamas je angeboten. Es war Blair selbst gewesen, der im Herbst 2002, als die nordirische Koalitionsregierung zerbrochen war, in einer denkwürdigen Rede in Belfast ein Ultimatum stellte.
The crunch is the crunch. The fork in the road has finally come.
Jetzt wird's ernst. Wir sind an der Weggabelung. Denn die Doppelstrategie Sinn Féins und der IRA, Politik und Gewalt zugleich, blockierte den Aufbau einer normaleren Gesellschaft. Doch Sinn Féin hatte auf dem roten Teppich schon eine allzu große Wegstrecke zurückgelegt, um die Zugewinne wieder abzuschreiben. Die Einbindung der einstigen Gewalttäter hatte eine eigene Dynamik entfaltet. Martin McGuinness, ehemaliger IRA-Kommandant und hoher Sinn Féin-Politiker, antwortete auf Blairs Rede.
My war is over. My job as a political leader is to prevent war.
Mein Krieg ist vorbei. Als Politiker muss ich Krieg verhindern. Das war ein Signal. Aber erst als auch auf der protestantischen Seite die radikalen Kräfte unter Pfarrer Ian Paisley die Oberhand gewonnen hatten, kamen echte Konzessionen. Die bisher Verfemten verschworen sich, gemeinsam den Durchbruch zu wagen, nachdem sie die gemäßigte Mitte zermalmt hatten. Im Sommer 2005 bestätigte die IRA ihre Verwandlung.
The leadership of Ogie Naharan has formally ordered an end to the armed campaign.
Die bewaffnete Kampagne sei zu Ende, von jetzt an gebe es nur noch politische Mittel. Die Politiker hatten sich endgültig gegen die Militaristen durchgesetzt, was Sinn Féin-Präsident Gerry Adams dann ausdrücklich bestätigte.
There's no going back, only going forward to a new beginning and a just society.
Es gibt keinen Weg zurück, nur eine bessere Zukunft. Die Einbindung der einstigen Gewaltapostel in den demokratischen Prozess hatte endlich Früchte getragen. Dabei, und auch das ist eine Lektion aus Nordirland, dürfen die demokratischen Politiker nicht zimperlich sein. Hände, an denen Blut klebt, müssen geschüttelt werden, damit nicht noch mehr Blut fließt. Es ist eigenartig, dass führende Politiker im Nahen Osten diese Lektion im Umgang mit Hamas nicht zu beherzigen scheinen. George Mitchell und Tony Blair wüssten Bescheid, sie haben die Formel geradezu erfunden.
Martin Alliot über Erfahrungen, die George Mitchell aus dem Nordirland-Konflikt in den Nahen Osten übertragen könnte. Im Osten Kongos herrschen seit Monaten schreckliche Zustände, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Kämpfe zwischen Milizen, Streit um Ressourcen. Jetzt machen die kongolesische und die ruandische Regierung einen gemeinsamen Versuch, hier etwas zu ändern. Über 4000 Soldaten ziehen zurzeit von der Provinzhauptstadt Goma Richtung Norden, sowohl kongolesische wie ruandische Einheiten. Sie sollen gemeinsam ruandische Hutu-Milizen entwaffnen, die sich seit dem Völkermord von 1994 in Ruanda jetzt im ostkongolesischen Gebiet aufhalten und dort, neben anderen, ihr Unwesen treiben. Die Militäraktion stößt allerdings auf Kritik und Skepsis. Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Es ist ein erstaunlicher Vorgang. Vor kurzem noch beschuldigte Kongos Regierung das Nachbarland Ruanda, es unterstütze militärisch die Rebellion des kongolesischen Tutsi-Generals Laurent Nkunda in der Provinz Nord-Kivu. Jetzt marschieren dort Einheiten beider Armeen gemeinsam. Sie haben den Auftrag, die FDLR-Milizen zu entwaffnen, ruandische Hutu-Milizen, von denen viele als Soldaten oder sogenannte Interahamwe 1994 am ruandischen Völkermord gegen Tutsi und gemäßigte Hutu beteiligt waren. Die Entwaffnung der FDLR habe noch nicht begonnen, sagt der Schweizer Jean-Paul Dietrich, Sprecher der Friedenstruppen der UNO im Kongo.
Im Moment, was wir beobachten, sind 2.500 bis 4.000, die sich sowohl in Rutshuru-Territorium wie in Masisi unterwegs befinden. Die haben bis jetzt noch keine FDLR aufgegriffen und natürlich geplant ist, sie zu entwaffnen.
Die UNO-Blauhelme seien über die Aktion nicht ins Bild gesetzt worden und nehmen auch nicht daran teil, fährt Dietrich fort. Sie seien jedoch darüber besorgt.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dann eben zu Kampfhandlungen kommt. Und da hat die UNO große Befürchtungen, dass die FDLR sich dann der Zivilbevölkerung bedient, mit denen sie jetzt sehr eng zusammenleben, und dass dann die Zivilbevölkerung wieder einmal betroffen sein könnte.
Besorgnis äußern auch viele weitere Institutionen und Organisationen. Durch die Aktion seien sowohl die Rechte der kongolesischen Bürgerinnen und Bürger bedroht, als auch jene der Hutus, die nichts mit dem Völkermord in Ruanda zu tun hätten, erklärte ein kongolesischer Menschenrechtsvertreter im kongolesischen Radio Okapi. Brisant ist der Umstand, dass selbst der Generalstabschef der kongolesischen Armee, Didier Etumba, über die gemeinsame ruandisch-kongolesische Aktion nicht ins Bild gesetzt worden ist, wie er heute an einer Pressekonferenz sagte. Es sei ein Regierungsentscheid, er müsse sich jetzt selber darüber informieren. Mehr noch, auch der Parlamentspräsident Victor Kamere ist erstaunt, weil er nicht darüber informiert wurde, dass ruandische Truppen in den Kongo kämen. Das sei schwerwiegend.
Ma réaction d'abord c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle de troupes rwandaises sur le territoire congolais. C'est tout simplement grave.
Das Parlament habe einen Aktionsplan zur Befriedung Ostkongos ausgearbeitet gehabt, wozu auch das Problem der Tutsi-Rebellion von Laurent Nkunda gehöre, erklärte Kamere weiter. Die Regierung von Präsident Joseph Kabila sei darüber im Bild gewesen. Jetzt mache er sich wegen der Bevölkerung Nord-Kivus Sorgen.
In quel état d'esprit se trouve nos populations qui viennent à peine de sortir de l'agression rwandaise?
Die Leute litten noch an der ruandischen Aggression vom vergangenen Herbst. Die Wunden seien noch nicht verheilt. Wegen der Ruanda hätten sich im Nord-Kivu schon so viele Dramen abgespielt. Parlamentspräsident Kamere betont, dass die ruandischen FDLR-Milizen entwaffnet werden müssen, aber nicht irgendwie.
Il faut absolument arriver d'une manière ou d'une autre à éradiquer les ex-FARC interahamwe.
Das Parlament habe für diese Aufgabe eine multinationale Einheit vorgesehen mit Unterstützung der UNO-Blauhelme im Kongo.
Appuyé par la MONUC puisse venir dans notre pays pour faire ce travail.
Und weiter südlich in Südkivu, an der ruandischen Grenze zur Stadt Bukavu, sollen bereits weitere ruandische Truppen aufmarschieren, um FDLR-Einheiten in dieser Gegend zu entwaffnen.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Schweiz, das Verschwinden der Spinnereiindustrie, China, der Zwang zum großen Wachstum und Kirgisistan, das Problem des fehlenden Wassers. Noch vor 15 Jahren hatten wir 25 Baumwollspinnereien in der Schweiz. Nun ist diese traditionsreiche Industrie praktisch am Ende. Die letzte verbliebene Spinnerei, Bühler in Winterthur, streicht Stellen. Und die zweitletzte, Spörri in Flums, östlich des Walensees, gab vor ein paar Tagen die Schließung bekannt. Abgesehen vom Schicksal der entlassenen Mitarbeiter stellt sich eine zweite Frage. Wie kann das über Jahrzehnte aufgebaute Know-how solcher Qualitätsspinnereien gerettet werden? Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger hat diese Frage jenen gestellt, die das Spörriwerk in Flums jetzt liquidieren müssen.
Modernste Maschinen stehen schon still, erst vor 3 Jahren für über 2 Millionen Franken gekauft. In dieser jetzt gespenstisch ruhigen Halle fand vor einem Monat noch die Weihnachtsfeier statt, die letzte. Geschäftsführer Kurt Ullmann steigt einen Stock tiefer, wo vorläufig noch produziert wird.
Wir sind jetzt hier in der Spulerei. Die Spulerei ist eigentlich bestückt mit modernsten Anlagen, auch die Maschinen, die wir erst kürzlich gekauft haben, für unsere Ausrichtung auf diese innovativen Produkte. Speziell, um diese sehr gut herzustellen, haben wir diese Maschinen gekauft und ja, leider ist es jetzt nun trotzdem fertig. Oder?
Wenn nicht in letzter Sekunde noch ein weißer Ritter vorbeigaloppiert, ist die über 140-jährige Spörri-Geschichte in Flums bald vorbei. Und einen Investor wagt Verwaltungsratspräsident Frederik Bonnot nicht mehr herbeizuträumen. Denn rentabel könne die Produktion in Flums nicht mehr sein. Spörri hat's als Nischenplayer versucht, setzte auf Qualität und viel auf, zum Beispiel mit dem im Weltrekordbuch eingetragenen dünnsten Faden der Welt oder dem strahlungssicheren Metallfaden, ein vermeintlicher Textiltrumpf im Kampf gegen den Elektrosmog. Der Schnauf hat nicht gereicht, um mit solchen neuen Produkten überleben zu können. Und das ist, erklärt Spörri-Chef Bonnot, das ist nicht nur für Spörri selbst bitter, sondern auch für die nachgelagerte Textilindustrie. Die Weber, die Stricker, die Stoffveredler.
Für unsere Kunden waren wir ein Hoffnungsträger, vor allem für unsere europäischen Kunden, die sich mit unserer Hilfe profiliert haben und unterschieden haben von vor allem der asiatischen Konkurrenz. Und es wird auch noch unsere letzte Aufgabe sein, zu versuchen, einen Teil dieses Know-hows und vielleicht sogar der Innovationskraft herüberzuretten in nahegelegene Spinnereien, Zwirnereien, Webereien, damit irgendwie das weitergehen kann. Aber leider vermutlich ohne Produktion in Flums.
Spörri-Produkte sollen in anderen Spinnereien, zum Beispiel in Vorarlberg, weiter produziert werden. Damit würde der Geist und vielleicht sogar das Label von Spörri weiterleben. Ein wertvolles, jahrzehntelang aufgebautes Netzwerk müsste nicht wegbrechen. Doch mehr als eine Vertriebs- und Organisationsstruktur lässt sich damit nicht retten. Kaum Arbeitsplätze also und sowieso nicht der Standort Flums. Doch es ist der letzte Versuch, der Spörri-Liquidation etwas abzugewinnen, was wenigstens ein paar noch verbliebenen Playern der europäischen Spinnereiindustrie nützlich sein könnte. Trotzdem wird man in Flums wohl nicht darum herumkommen, selbst diesen vornehmen Vorsatz aktiv hintertreiben zu müssen. Für den Maschinenpark muss nämlich ein möglichst guter Erlös erzielt werden und die potentesten Interessenten klopfen aus dem asiatischen Raum an. Spörri wird damit einen Trend beschleunigen, der ohnehin kaum aufzuhalten sei.
Chinesische Textilindustrien lagern in Länder wie Vietnam aus, da sie kostenmäßig nicht mehr mithalten können. Also Sie können sich vorstellen, wenn China kostenmäßig nicht mehr mithalten kann, wie ist es dann möglich, im gehobenen Bereich in der Schweiz noch mit von der Partie zu sein?
Es ist nicht möglich, gibt der Spörri-Chef die Antwort gleich selbst.
Roland Wermelinger. Chinas neueste Zahlen, wir haben eben von China gesprochen. Seine neuesten Zahlen, 9% Wachstum für das ganze letzte Jahr und 6,8% für das letzte Quartal. Bei uns wären das Traumzahlen, in China nicht. Dort künden sie sogar Gefahr an. Die Regierung hat immer offen gewarnt, dass das Wirtschaftswachstum nicht unter 8% fallen dürfe. Das hat Gründe. Rosmorf.
Claudio Mazzucchelli ist der Chef des Swiss Business Hub in Peking. Das ist die Stelle an der Schweizer Botschaft, die für die Förderung von Handel und Wirtschaftszusammenarbeit zwischen der Schweiz und China zuständig ist. Er müsste der Mann sein, der erklären kann, warum Chinas Ausfuhren so plötzlich eingebrochen sind. Und er kann es.
Wir wohnen hier auch in einer globalisierten Welt, wo heute buchstäblich geliefert wird, was wir morgen einkaufen, und wenn wir heute in der Schweiz, in Europa oder in Amerika weniger einkaufen, die spüren das gleich sofort in China auch.
China sei mittlerweile ein wichtiger Handelspartner der Schweiz, sagt Mazzucchelli. An erster Stelle der Schweizer Exporte stehen Werkzeugmaschinen, die China zur Ausrüstung neuer Fabriken braucht, um für die Welt zu produzieren. Aber eben, jetzt kauft die Welt viel weniger chinesische Produkte. Trotzdem, Chinas Volkswirtschaft ist bisher nicht in einer Rezession. Dank dem riesigen Binnenmarkt wächst sie sogar immer noch schneller als jede andere der Welt. Und dennoch ist das keine beruhigende Nachricht, denn der Abschwung im Außenhandel könnte schlimme Folgen haben. Wilfried Leichert war von 1985 bis ins Jahr 2000 Manager großer deutscher und Schweizer Konzerne in China. Heute ist er freischaffender Berater in Peking. Er stellt fest,
die Binnennachfrage schafft es nicht, das Wachstum hervorzuheben, was China braucht. Und das sind so um die 8% Wachstum des Bruttosozialproduktes.
8% Wachstum, das ist für ein westeuropäisches Land schon fast eine astronomische Zahl. In China aber gelten andere Größenordnungen. Jedes Jahr drängen hier Millionen von Menschen auf den Arbeitsmarkt, die sogenannten Wanderarbeiter. Meist kommen sie aus bitterarmen Landprovinzen und drängen in die Städte, wo sie ihren kleinen Anteil an Chinas Wohlstand ergattern wollen. Vor allem in den Industriegebieten an Chinas Küsten haben sie bisher als Billigarbeitskräfte Beschäftigung gefunden. Diese etwa 120 Millionen Menschen hätten nicht bloß vom Boom profitiert, meint Leichert, sie hätten ihn erst möglich gemacht. Wenn genau diese Leute aber das Wenige, das sie gewonnen haben, als Erste wieder verlieren, würden sie zur Gefahr. Leichert beobachtet immer mehr gewaltsame Protestaktionen.
Spontandemonstrationen, die immer wieder kommen, weil ein Werkstor geschlossen hat von heute auf morgen, weil ein Manager mit dem Geld weggelaufen ist und die Leute werden nicht bezahlt, weil irgendeine andere Ungerechtigkeit da ist, die vermehren sich.
Repression allein nütze gegen diese Proteste nichts, sagt Leichert. Das sei auch der chinesischen Führung klar. Sie habe aber auch schon einen umgerechnet 600 Milliarden Franken teuren Plan entworfen, um den Binnenmarkt anzukurbeln. Leichert sagt dazu,
China hat einen unendlichen Nachholbedarf in Infrastruktur, Straßen, Schulen, Hospitäler, von Dingen, die es doch in weiten Teilen des Landes mangelt.
In den letzten zwei Wochen hat in China der jährliche Exodus der Wanderarbeiter begonnen. In Heerscharen reisen sie zum traditionellen Frühlingsfest von Ende Januar in ihre Heimatdörfer zurück. Von sozialen Spannungen ist deshalb gegenwärtig wenig zu spüren. Doch von Anfang Februar an, wenn die Wanderarbeiter auf der Suche nach Arbeit wieder in Richtung Städte und Küstenprovinzen strömen, wird viel davon abhängen, ob die Regierung fähig ist, ihre Wirtschaftspläne schnell umzusetzen.
Urs Morf in Peking. Für das Dossier blicken wir nach Zentralasien, in die Gegend nördlich der pakistanischen und der afghanischen Grenze. Dort liegen Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, Kirgisistan. Und dort bilden sich Spannungen, von denen noch kaum einer redet. Nach einem schneearmen Winter vor einem Jahr und einem heißen, trockenen Sommer fielen die Ernten in dieser Gegend mager aus. Die schlimmste Folge der Wasserknappheit ist aber eine akute Energiekrise in den beiden Bergstaaten Kirgisistan und Tadschikistan, wo der Wasserstand in den Stauseen einen Rekordtiefstand erreicht hat. Dies hat im Besonderen die Regierung Kirgisistans zu extremen Energiesparmaßnahmen gezwungen, die von der Bevölkerung große Opfer abverlangen. Und das könnte Folgen haben. Zuerst der Augenschein. Max Schmid ist in die Berge Kirgisistans gefahren.
Der Dr. Gul Stausee offenbart es auf den ersten Blick. Es gibt zu wenig Wasser. Teile des Sees sind ausgetrocknet. Andernorts kann man den Rückgang des Wassers an der Höhe des weißen Felsens am Ufer ablesen. Am Ende des Sommers sollte der See voll sein, sagt Koch Kumbai, ein Ingenieur, der am Ufer ein Café betreibt. Auf einem Zettel zeichnet er auf, wie dramatisch der Wassermangel ist. Der Dr. Gul habe nicht einmal das Niveau erreicht, das er sonst im Winter habe. Der Dr. Gulsee ist das Herzstück einer in der Sowjetzeit errichteten Kaskade von 5 Stauseen und Kraftwerken, mit denen 1500 Meter Höhenunterschied zur Energiegewinnung, vor allem aber zur Bewässerung genutzt werden. In der Sowjetzeit, wo der bewässerungsintensive Anbau von Baumwolle forciert wurde, wurden 3/4 des gespeicherten Wassers für die Bewässerung im Unterland verwendet. Die Bergrepubliken erhielten im Austausch mit Wasser verbilligtes Öl und Gas. Seit 1991 müssen sich fünf nunmehr selbstständige Staaten um die heiklen, eng verknüpften Wasser- und Energiefragen kümmern, was oft zu heftigen Spannungen führt. Die Staaten haben unterschiedliche Interessen, meint der Wissenschaftler Islam Begimov. Er arbeitet für die Zwischenstaatliche Kommission für Wasserkoordination, die mit Unterstützung der Schweizer Ostzusammenarbeit versucht, transnationale Lösungen voranzutreiben.
Die Länder haben unterschiedliche Entwicklungsstrategien. Die Oberanliegerstaaten Kirgisistan und Tadschikistan wollen mit Wasserkraft Energie gewinnen. Die Unteranlieger Usbekistan und Kasachstan möchten möglichst viel Wasser zur Bewässerung gebrauchen. Die einen brauchen das Wasser vor allem im Winter, die anderen vor allem im Sommer.
Im Einzugsgebiet des Narin, des wichtigsten Zuflusses des Toktogul, beobachten Einheimische wie der Pferdezüchter Kubanitschbek mit Sorge, wie die Gletscher schmelzen und es seit Jahren weniger schneit.
Früher war die Passstraße hier oft tagelang geschlossen, weil wegen dem vielen Schnee Lawinengefahr herrschte. Das passiert jetzt kaum mehr.
Unumstritten ist, dass die Wasserknappheit in Zentralasien nicht nur klima-, sondern auch systembedingt ist. Das hat mit Folgen der Transition und schlechtem Wassermanagement zu tun. Wassermanagement ist ein Bereich, in dem sich die Schweiz in Zentralasien besonders engagiert. Hartnäckig hält sich in Kirgisistan aber auch das Gerücht, im letzten Winter seien große Mengen an Strom unrechtmäßig exportiert worden. Inzwischen hat das riesige Wasserdefizit die Politiker alarmiert. In Kirgisistan sind regelmäßige Stromabschaltungen verordnet worden, 6 Stunden am Tag, 6 Stunden in der Nacht. Das betrifft nicht nur private Haushalte, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Am Fernsehen erklärte der Energieminister dem Volk, wie gespart werden soll. Elektroheizungen und Stromfresser wie Saunas werden vom Netz genommen. Da viele Schulen mit Strom geheizt werden, sollen die Winterferien auf 2 Monate verlängert werden. Wie früher soll mit einheimischer Kohle oder mit getrocknetem Mist geheizt werden. In der 2000 Meter über Meer gelegenen Stadt Narin lädt uns ein älteres Ehepaar zu sich nach Hause ein. Ihnen habe man, wie vielen anderen auch, die Wechselstromleitung gekappt, sagt die Frau. An diese Leitung sei die Elektroheizung angeschlossen, die aus der Sowjetzeit stamme.
Mein Mann hat sich gewehrt, aber sie kappten die Leitung trotzdem.
Ihr Mann macht sich Sorgen für den Winter.
Hier kann es sehr kalt werden. Tagsüber minus 20 bis 25, nachts bis minus 40, wie in Sibirien. Der Winter beginnt im Oktober und endet im April.
Die Heizung könne auch mit Kohle betrieben werden, aber das wäre sehr teuer.
Mehr als 3,5 Tonnen Kohlen brauchen wir für den Winter. Das würde uns 14.000 Soms kosten. Zusammen kommen wir mit unseren Renten jedoch nur auf 2.600 Soms pro Monat.
Und das wird nicht reichen. Wohin führen die Probleme, die Max Schmid an Ort in Kirgisistan beobachtet hat? Einer der ersten, der auf die bevorstehende Krise in Zentralasien aufmerksam gemacht hat, ist der Deutsche Johannes Linn. Der frühere Vizepräsident der Weltbank und jetzige Leiter der Entwicklungsabteilung bei Brookings in Washington hat Max Schmid erklärt, welche Länder in Zentralasien am meisten mit einer Krise zu rechnen haben.
Also wirtschaftlich und sozial sehe ich sie gravierend, besonders für Tadschikistan und Kirgisistan und Nordafghanistan. Für Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan scheint es weniger gravierend zu sein, weil da auch die klimatischen Bedingungen im letzten Jahr nicht so negativ waren.
Aber, so meint Johannes Linn, das könnte sich im nächsten Sommer ändern, wenn als Folge dieses Winters in den untenliegenden Ländern so wenig Wasser ankomme, dass die Baumwollernte gefährdet sei. in Kombination mit den möglichen Problemen der Stabilität in Kirgisistan und Tadschikistan könnten sich dann auch die Spannungen zwischen den Staaten verschärfen.
Ich möchte jetzt nicht Cassandra spielen, denn ich glaube, es gibt auch viele Indizien, dass die Länder verstehen, selbst wie ich sagte, die Eliten und die Präsidenten, dass Bürgerkrieg und interstaatlicher Krieg, dass das nichts nützt und Konflikte sehr kostspielig für alle beteiligt sind. Aber das Risiko ist da.
Deshalb sei ein rechtzeitiges internationales Engagement, die Förderung des Dialogs zwischen den Staaten, wie sie unter anderem von der Schweiz in Zentralasien betrieben werde, sehr wichtig. Johannes Linn plädiert dafür, Probleme wie die ungelösten Wasser- und Energiefragen in einem geografischen Rahmen anzugehen, der über die 5 ehemaligen Sowjetrepubliken hinausgeht und auch Westchina, Afghanistan, ja sogar Teile Pakistans und Irans umfasst.
Ich bin der Meinung, dass Zentralasien eben gesehen werden muss als Zentrum Eurasiens. Und wenn es da kracht, wenn es da bergab geht, wenn da Failed States sich befinden, dann wird es allgemein schwierig werden für China, für Russland, für Europa, für Südostasien. Und wir müssen alle uns darüber Gedanken machen, wie ein friedliches, stabiles und wirtschaftlich erfolgreiches Zentralasien in den nächsten 5 bis 10 Jahre nur zustande kommt.
Verschärft werden könnten in Zentralasien mögliche soziale Unruhen durch die fehlende demokratische Mitbestimmung.
Wenn die Verlierer im Einzelland keine demokratische Möglichkeit haben, ihren Verlust einzubringen in die politische Debatte, dann kann das natürlich unterirdisch sozusagen, politisch unterirdisch zum Problem werden, weil die Leute dann stocksauer sind.
Sie könnten sich radikalen politischen Ideen wie dem Islamismus zuwenden. Wirtschaftlich-soziale Probleme, die nicht angegangen würden, könnten zu politischen Krisen führen, warnt Johannes Linn.
Wachsende Probleme in Zentralasien, das Dossier von Max Schmid im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung Urs Bruderer, für die Nachrichten Jan Gröbler. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.